Deutschlandfunk Interview.
Beginnen wir pro forma mit dem Sportlichen. Spanien, Japan und entweder Costa Rica oder Neuseeland, die müssen noch ein Entscheidungsspiel austragen. So sieht die Gruppe für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei dieser Winter-WM in Katar aus. Das wissen wir seit gestern Abend. Und am Telefon ist jetzt Alexander Graf Lambsdorff, Fraktionsvize der FDP, zuständig für Außenpolitik und Fußballfan, ganz wichtig, des 1. FC Köln. Das kann passieren. Guten Morgen, Herr Lambsdorff.
Ja, schönen guten Morgen, Herr May. Hallo.
Spanien gegen Deutschland in der Vorrunde einer Fußball-WM. Solche Spiele wünscht man sich ja eigentlich als Fußballfan. Kann man da guten Gewissens hinfahren?
Ja, man wird jetzt hinfahren nach Katar. Ich habe diese Auslosung damals, beziehungsweise die Vergabe des Spielorts mit völliger Entgeisterung aufgenommen. Aber es ist in den Jahren seit dieser Vergabe ja nicht gelungen, weder den Europäischen Fußballverband noch anderen kontinentalen Verbänden da irgendwas dran zu ändern. Insofern wird man jetzt hinfahren, diesen sportlichen Wettbewerb austragen und versuchen, Politik und Sport einigermaßen voneinander zu trennen.
Mhm. Befürworter der WM in Katar sagen ja, dass sich dort im Vergleich zu anderen arabischen Ländern sogar viel getan hat durch die WM-Vergabe, was die Menschenrechte angeht. Lassen Sie das Argument gelten?
Ja, das lasse ich gelten. Wir erinnern uns ja alle noch, wie Franz Beckenbauer dort herumgefahren ist und behauptet hat, er habe überhaupt keine Probleme gesehen. Das war natürlich lächerlich, diese Probleme gab es. Arbeitgeber nahmen Gastarbeitern dort die Pässe weg. Man durfte dort als Arbeiter den Arbeitgeber nicht wechseln. Das sind Dinge, die sich geändert haben zum Besseren. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO hat dort einige Fortschritte erzielen können. Das ändert aber nichts daran, dass grundsätzlich natürlich Katar ein schwieriger Partner bleibt.
Mhm. Wenn wir auf die Olympischen Spiele in China blicken, beziehungsweise daran zurückdenken, da hat es noch einen de facto Boykott von westlichen Politikern gegeben. Wie sollte man jetzt mit Katar umgehen?
Ich glaube, dass ein Boykott anders als bei China nicht unbedingt zwingend ist. Weder sportlich, das schon gar nicht, noch politisch. Das wäre jetzt gerade auch vor dem Hintergrund des Besuchs von Robert Habeck kürzlich ein merkwürdiges Zeichen, wenn wir jetzt von Deutschland aus oder von der Europäischen Union aus einen politischen Boykott hier erklärten. Ich habe es gerade gesagt, Katar ist ein schwieriger Partner. Katar hat eine Außenpolitik, die nah angelehnt ist, teilweise an eine schiitische Solidarität mit dem Iran, an eine Koppelung über deren Gasfeld und Ölfeld, das die gemeinsam ausbeuten, und über die Finanzierung bestimmter islamistischer Bewegungen in anderen Teilen der Welt. Das sind Dinge, die man ansprechen muss auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass eine Energiepartnerschaft, dass der Bezug von Primärenergieträgern aus dem Land nach wie vor wichtig ist und dass er umso wichtiger wird, je schneller Russland abgekoppelt wird von unserer Energieversorgung, was ja hier gerade in Deutschland ganz besonders viele Menschen sich wünschen, ich übrigens auch.
Da hat sich also realpolitisch jetzt auch für Deutschland viel geändert. Ich frage auch deswegen, ich habe gerade eben Annalena Baerbock den O-Ton eingespielt, ich hätte auch Bijan Jirsarai zitieren können, ihr designierter Generalsekretär, vor einem halben Jahr noch außenpolitischer Sprecher ihrer Fraktion, der hat auch für einen WM-Boykott geworben. Zitat, die Vorstellung, dass Taliban-Unterstützer eine Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten und sich als modernes Land profilieren, sei unerträglich. Und jetzt verkündet Ampelminister Robert Habeck, beglückt die Energiepartnerschaft mit Katar. Man könnte ja später mal über die Ampel sagen, wir waren jung und brauchten das Gas. Ist es so?
Also, dass die Ampel jung ist und in dieser Zeit eine große Covid-Krise hat, eine massive Inflation und jetzt auch einen Krieg, das zeigt schon, dass Wolfgang Schäubles Diktum vom Regieren als Rendezvous mit der Realität auch für diese Ampelregierung gilt. Insofern, ja, natürlich ist es so, dass wir hier pragmatisch sein müssen an der Stelle. Es geht ja dabei darum, dass wir die Stärke der deutschen Volkswirtschaft erhalten, um eine wirtschaftliche Grundlage für eine Außenpolitik im nationalen deutschen Interesse im Verbund jetzt von Europäischer Union und NATO zu führen. Darum geht es. Der Satz klingt kompliziert, der ist auch kompliziert. Aber wenn wir vom russischen Öl, vom russischen Erdgas abkoppeln wollen, dann bedeutet das ja nicht, dass die deutsche Volkswirtschaft ohne diese beiden Energieträger auskommt. Und dann muss man sehr realpolitisch vorgehen und dann kommt eben auch ein Land wie Katar auf den Radarschirm, mit dem man dann Gespräche zu führen hat.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, über eine wertegeleitete Außenpolitik kann man eigentlich nur reden, wenn man in der Opposition ist. Wenn man Bundesregierung ist, dann geht es nicht mehr um Werte, sondern dann geht es schlicht und ergreifend um nationale Interessen. Das ist die erste Lernkurve, die man dann sozusagen hat.
Nein, das würde ich so kategorisch nicht sagen, sondern man muss die Dinge auf der Zeitschiene betrachten und man muss auf Ereignisse reagieren. Das Ereignis der Invasion Russlands, des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine macht eine andere Art der Energieversorgung für uns nötig. Ich habe es eben gesagt, die deutsche Volkswirtschaft ist die Quelle unserer Kraft. Wir könnten nicht beispielsweise ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auflegen für die Bundeswehr, wenn wir nicht die Kraft hätten, dass die Finanzmärkte uns das zutrauen. Diese Kraft stammt aus der Stärke unserer Volkswirtschaft und die ist auf solche Energieträger angewiesen. Das heißt, mittelfristig bleibt unsere Werteorientierung, die übrigens auch nicht Interessen ausblendet, also keine naive Außenpolitik ist, erhalten. Aber natürlich ist in der kurzen Frist angesichts dieses dramatischen Ereignisses in Osteuropa eine andere Herangehensweise jetzt nötig. Das macht die Ampel, das macht sie ganz pragmatisch, das ist richtig. Aber ich glaube, das Ganze ist vor dem Hintergrund einer zeitlich differenzierten Betrachtung auch zu rechtfertigen.
Das macht nicht nur die Ampel, das macht ja sogar im großen Maßstab auch die EU und dehnt dafür offenbar auch ihre Regeln. Die EU hat Mitte Februar eine seit Jahren laufende Kartelluntersuchung gegen die katarischen Energiebetriebe gestoppt. Das war ja wohl auch kein Zufall, oder?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil die Generaldirektion Wettbewerb, die für solche Verfahren zuständig ist, enorm unabhängig ist. Die ist ja dem Modell des Bundeskartellamtes nachempfunden. Und welche Motive dort in der Spruchkammer der Generaldirektion Wettbewerb dazu geführt haben, dass man eine Kartelluntersuchung eingestellt hat, das wird normalerweise nicht mitgeteilt. Wenn sie eingestellt wird, wird sie eingestellt, aber das wird nicht im Einzelnen begründet. Gleichzeitig ist diese Generaldirektion Wettbewerb ja auch beispielsweise sehr hart, hat jetzt gerade europäische Airlines verknackt, weil die eine Preisabsprache hatten. Man könnte jetzt auch sagen, die Airlines haben es eh schon schwer genug mit steigenden Energiepreisen und der Covid-Krise. Da hätte man ja auch von absehen können. Das tut aber diese Generaldirektion unter übrigens der Führung von Margrethe Vester normalerweise eben gerade nicht.
Okay. Herr Lambsdorff, wie stark unsere Abhängigkeit bei den Energieexporten von Russland ist, das wird gerade auch mit Blick auf Katar dem Letzten klar. Wenn wir jetzt aber mal umgekehrt auf unsere Exporte schauen, dann sehen wir eine genauso große Abhängigkeit von China. Bestaunen wir gerade die Trümmer des Geschäftsmodells der Deutschland AG?
In Teilen, Herr May, kann man das so drastisch formulieren. Überspitzt formuliert hat es jemand mal auf den Punkt gebracht. Wir haben unsere militärische Sicherheit an die USA outgesourced, wir haben unsere Energieversorgung an Russland outgesourced und wir haben unser exportgetriebenes Wachstum an China outgesourced. Und ich glaube, dass wir verstanden haben nach 4 Jahren Trump, nach jetzt der Invasion in der Ukraine, dass wir mindestens mal bei 2 dieser Dinge auch schauen müssen, was wir selber beitragen können, damit die Abhängigkeiten reduziert werden. Und bei China steht dieser Blick noch aus. Wir haben teilweise große deutsche Unternehmen, die so abhängig sind von China, dass das ein Risiko für die Existenz dieser Unternehmen bedeutet. Ich nenne mal exemplarisch, aber nicht, die sind nicht die einzigen, die Volkswagen AG, die 40% ihrer neuen Fahrzeuge in China absetzt. Das ist ein Klumpenrisiko, das für den Fall von einer sich verschärfenden Beziehung Chinas zur Europäischen Union massive Folgen für das Unternehmen, damit aber auch massive Folgen für uns hier in Deutschland in der Volkswirtschaft insgesamt haben würde.
Wenn Sie das Klumpenrisiko ansprechen, können wir ja direkt nochmal auf den EU-China-Gipfel gestern schauen. Da hat die EU an China appelliert, die Sanktionen gegen Russland zumindest nicht zu unterlaufen. Gibt es eine rote Linie? Kann es angesichts dessen, was Sie gerade überhaupt beschrieben haben, überhaupt eine rote Linie geben?
Ich fand die Formulierung von Frau von der Leyen an der Stelle geschickter als das, was Charles Michel teilweise dort gesagt hat. Diese Appelle an China, man möge sich doch von Russland abwenden und sich dem Westen anschließen, die waren absehbar vergeblich. Wir kennen die chinesische Position. Seit wenigen Tagen wird sie auf allen Kanälen ja verbreitet. China ist nicht bereit, sich von Russland abzuwenden und macht im Gegenteil den Versuch, Europäer und Amerikaner auseinander zu dividieren. Also insofern, das war eine kluge Formulierung. Es gibt bestimmte rote Linien, ja, Herr May, das würde ich definitiv so sehen. Die wichtigste rote Linie ist die nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der USA. Und wir haben ein Echo dieser Debatte über rote Linien ja in der Debatte über Huawei in unseren 5G-Netzwerken gehabt vor circa einem Jahr. Eine Debatte, die heute fast vergessen ist, die aber nach wie vor zentral ist. sind wir in der Lage, unsere kritischen Infrastrukturen, unsere großen Netzwerke, unsere wirklich wichtigen Einrichtungen ohne chinesische Software, ohne die Möglichkeit chinesischen Einflusses aufzustellen. Das müssen wir und das müssen wir auch weiterhin verfolgen.
Und ganz konkret im Ukraine-Krieg, was ist beispielsweise, wenn China Russland jetzt Waffen liefert?
Dann haben wir eine Situation, in der die Amerikaner bereits angekündigt haben, mit Sanktionen gegen China zu rechnen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, mit Sanktionen gegen China zu reagieren. Mhm. Und dann sind wir an dem Punkt, dass der große kalte Krieg des 21. Jahrhunderts, der absehbar kommen wird zwischen den USA und China, beschleunigt auf die Tagesordnung kommen wird. Und ich glaube, dass das genau das ist, worauf ich eben hingewiesen habe. Dann haben bestimmte deutsche Unternehmen und dann hat die deutsche Volkswirtschaft insgesamt ein großes Problem. Das ist übrigens ein Phänomen, das muss ich hier mal deutlich sagen, auf das der Bundesverband der deutschen Industrie bereits im Frühjahr 2019 sehr drastisch, sehr klar für einen Verband ganz ungewöhnlich hingewiesen hat und sein Mitgliedsunternehmen gesagt hat, sie müssen ihre Risikostreuung überdenken und sie können nicht alle, wie man auf Amerikanisch sagt, alle Eier in einen Korb legen. Denn der chinesische Korb kann tatsächlich kaputt gehen und dann hätten wir wirklich ein großes Problem.
Ja, und wie lösen wir dieses Problem?
Diversifizierung.
Ja. Diversifizierung. Aber das geht ja nicht von heute auf morgen.
Nein, ganz genau. Das ist die deutsche Volkswirtschaft ist groß. Viele dieser Unternehmen sind groß. Ich habe Volkswagen genannt. Man könnte auch Daimler oder BMW nennen. Man kann auch die BASF nennen. Das sind große Unternehmen, die müssen diese Tanker umsteuern und müssen in anderen Märkten zum Beispiel sourcen, das heißt ihre Vormaterialien einkaufen. Das kann Südostasien sein, das kann Südasien sein, also China. Ich finde, man sollte auch zunehmend den Versuch machen, gerade im Sourcing mal nach Afrika zu schauen. Da gibt es Möglichkeiten, wenn Europa sich dort mal ernsthaft hinwenden würde, unser Nachbarkontinent direkt vor der Haustür. Also es gibt diese Möglichkeiten, aber man muss es wirklich ganz bewusst tun, was den Einkauf angeht und was den Verkauf angeht. Stärkeres Engagement noch in den Märkten des Westens, also in der Europäischen Union, in Nordamerika. Das sind in meinen Augen die beiden strategischen Richtungen. Aber wenn Sie sagen, Herr May, das geht nicht über Nacht, Sie haben völlig recht, das sind Prozesse, die dauern mehrere Jahre.
Herr Lambsdorff, ich habe das Gefühl, wir haben das Interview gerade erst angefangen, aber die wahre Realität ist, wir laufen schon wieder auf die Nachrichten zu. Deswegen machen wir an dieser Stelle erstmal einen Punkt. Vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben. Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Fraktionsvize, zuständig für Außenpolitik, war das hier im Deutschlandfunk. Dankeschön.